Halleluja. Halleluja. Jesus ist Sieger. Halleluja. Name über alle Namen. König über alle Könige. Herrscher über jede Herrschaft. Jeder, der den Namen von Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Halleluja. Und heute ist der Tag, wo Gott zu dir wird reden. Ganz, ganz besonders zu deinem Herz. Er wird dich erfüllen mit seiner Kraft. Er wird dir einen Sinn und eine Richtung in deinem Leben geben, dass dein Leben das beste Leben ist, das du jemals hättest auswählen können. Und für das ist es so wichtig, dass unsere Herzen offen sind für das Reden von Gott. Halleluja. Ja, wir werden noch mal einen Moment still sein und einfach den Heiligen Geist an uns wirken lassen. Er ist jemand, der uns richtig durchdringen will. Er kommt mit einer Idee in unsere Gedanken hinein. Und wir denken, was? Bist du das Gott? Wir können es fast nicht glauben. Wir gehen dieser Idee nach und merken, dass der Heilige Geist tatsächlich eine Botschaft hat. Und der Herr hat eine Botschaft für dich heute Morgen. Lass uns die empfangen. Hey Jesus, ich danke dir, dass deine Absichten gut sind. Wunderbar. Ich preise dich, Jesus, dass jeder, der deinen Namen anruft, gerettet wird. Dass unsere Gebete nicht unbeantwortet bleiben. Herr, und wir sehnen uns danach, dass du Erneuerung schenkst. Dass du Erneuerung in die Herzen hineinlegst. Dass wir deinen Willen können erkennen, deinen Willen tun und die Liebe fliessen lassen. Dass unzählige Menschen in dieser Stadt und in der Schweiz und überhaupt in Europa dich kennenlernen. Durch unser Zeugnis. Weil du kannst in uns hineinleben und du kannst in uns hinein dich selber sein, Jesus Christus. Das nehme ich in Anspruch für mich, für die ganze Church. Dass du, Herr, dich nicht zurücknehmen musst in unser Leben. Dass nicht du der bist, der dich verstecken muss, sondern dass du der bist, der sich zeigen kann in der ganzen Schönheit und Kraft. Halleluja. Halleluja. Ja, wir haben das letzte Mal haben wir das Thema angeschnitten, Einheit und Ermutigung. Und ich lese nochmal den ganzen Bibeltext aus dem Philipper 2,27 bis 2,4. 1,27 bis 2,4. Und anschliessend gehen wir in ein Thema rein, das wirklich, glaube ich, jeder von uns kann betreffen kann. Ein brenzliges Thema. Wie gehen wir um mit Konflikt? Was ist, wenn es Streit gibt in unserem Leben? Was ist, wenn uns jemand auf der Nase rumtrampelt? Was ist, wenn uns das Herz nicht vergeben kann, wenn wir irgendwo in einer Zwickmühle sind? Und die Bibel sagt sehr, sehr viel darüber, weil Gott möchte, dass wir im Frieden leben. Und jetzt werden wir anschauen zusammen. Gott wird mächtig reden. Es wird für die einen auch eine Challenge sein, immer wieder, wenn Gott redet. Aber es ist immer eine Befreiung. Immer, wenn uns Gott etwas korrigiert, was ein bisschen wehtut, ist am Schluss eine grosse Befreiung. Wenn wir loslassen können. Ja? Und wir werden die Celebration dann abschließen mit dem Abendmahl. Für die, die das erste Mal da sind in der City Church, ganz herzlich willkommen. Es freut mich mega, dass Sie da sind. Im Herzen von der Stadt Zürich, der Homebase, Sonderstunde da am Helvetiaplatz in der City Church. Ich sage immer, wo Gott wohnt. Nicht, dass er nur da wohnt, er wohnt auf der ganzen Welt, aber er wohnt eben auch da. Und darum bist du goldrichtig an dem Ort. Ich bete, dass der Herr dich besonders segnet heute, dass du von ihm ein Wort überkommst, das dein Leben wirklich maßgeblich prägt, das dir Mut, Kraft und Hoffnung gibt. Jetzt kommen wir zum Philipper 1,27. Paulus redet zu den Chilen. Vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft entspricht. Ob ich nun bei euch sein kann und es mit eigenen Augen sehe, oder ob ich nur davon höre, ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist verbunden seid und einmütig für die Ausbreitung dieser Botschaft kämpft. Und liebe Leute, es gibt keine bessere Botschaft als Botschaft von der Freiheit, vom Frieden. Botschaft, dass Fehler vergeben werden können. Botschaft, dass ein Neuanfang möglich ist und über allem dem Botschaft, dass Gott dich liebt. Und das ist die Botschaft, die wir unbedingt mit unter die Leute bringen. Die müssen wir irgendwo in die Medien bringen. Primetime, 6:30 am Fernsehen. Das müsste gesendet oder 7:30, ich sehe mal, ich schaue zu wenig Nachrichten. 7:30 sollte das gesendet werden. Und wie passiert das, liebe Leute? Es passiert, indem das Gemeinde Einheit lebt. Dass Gemeinde in sich gegenseitig nächstenverliebt ist. Dass wir einander höher achten als uns selber. Dass unsere Herzen rein sind Gott gegenüber und am Mitmensch. Und wenn das passiert, dann kann sich Gott den Strom nicht mehr zurückhalten. Dann flitzt er durch die Gemeinde durch. Und es ist so eine Freude, es ist so ein Segen, so eine Freiheit da, dass die Menschen, die Gott noch nicht kennen, aber auch eine Sehnsucht haben im Herz, sehen, ah, da gibt es genau das, was ich suche. Und sie rennen die Gemeinde, sie rennen zu dir, sie rennen zu deinen Freunden, zu deinen Brüdern und sie wollen Gott kennenlernen. Ich habe gerade im Zacharia gelesen, gestern habe ich gelesen, im Zacharia eine Prophezeiung über Israel, wo es heisst, es wird der Tag kommen, wo an einem Jude 10 Heiden werden dranhängen oder sagen wir mal an einem Christ, 10 Nicht-Christen werden am Ärmel hängen und sagen, ich will mit dir gehen, weil ich weiss, du weisst, wo Gott wohnt. Ich weiss, du weisst, wo Gott wohnt. Halleluja. Liebe Leute, und das ist die Botschaft, um das geht es, dass die Liebe von Gott sich ausbreiten kann. Und natürlich, der Feind schläft nicht, das lesen wir da nachher auch. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Damit kämpft ihr nur denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch nur davon berichten. Ja, jetzt fragst du dich, warum hat denn das Evangelium mit Leiden zu tun? Schau, es ist ganz einfach. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Und wenn die Welt keine Rettung bräuchte, gäbe es auch kein Leiden. Also irgendetwas stimmt nicht da unten. Sonst bräuchten wir keine Rettung. Jesus ist gekommen und von was rettet uns Jesus? Er rettet uns von unserer Eigensucht, von unserem Egoismus, der am Schluss immer Probleme verursacht, der immer Leid und Verletzungen als letztes Glied in der Kette hat. Und wenn du ein Friedensstifter bist, wenn du einer bist, der Einheit leben will, dann wirst du automatisch nicht vor dem Leiden verschont. Weil Jesus Christus hat extrem viel Ungerechtigkeit müssen ertragen. Ja, er war der Einzige, der überhaupt gerecht war. Aber die Menschen haben mit ihm gemacht, was sie wollen. Und er hat gelitten. Wenn du das Evangelium, wenn du Christus in dir aufnimmst und anfängst das Leben, kein Wunder, wirst auch du Anteil haben an diesen Leiden, die Jesus hat. Aber es ist nicht ein Leiden, wie wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger schlägst und einfach mal ausschreist. Es ist nicht ein Leiden wie ein Rücken, der dir das Leben lang wehtut. Es ist nicht ein Herz, das dir wehtut. Es ist nicht ein Knie, das nicht mehr funktioniert. Es ist ein göttliches Leiden, das einsteht für die Menschen auf dieser Welt, dass sich Jesus verherrlichen kann. Wir kommen nicht drum herum. Aber es ist ein Leiden, das dir Christus gleichzeitig auch abnimmt. Es geht dann weiter, er sagt da, und das gilt auch für City Church, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebenvollen Trost bereit. Finde ich den Hammer. Spüre ich immer wieder, wie ihr euch in den Arm nehmt, wie man Leute tröstet, wo es nicht gut geht, wie wir für die da sind, wo gerade durch eine schwierige Zeit geht. Das berührt Gottes Herz. Das ist wirklich das gelebt, was Jesus uns gebracht hat. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Das finde ich der grösste Satz da drin, für mich persönlich. Eine Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Ich meine, jeder Mann, jede Frau kann es lässig haben mit anderen Kollegen, können irgendetwas Cooles unternehmen, können den Plausch haben, Abend lang, können etwas Bergtour machen oder irgendetwas. Aber es gibt noch mehr als das. Es gibt eine Gemeinschaft zwischen Menschen, wo der Heilige Geist in der Mitte steht. Und das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Das ist der Moment, wo du in Einheit, wo die Herzen in Einheit zusammenschmelzen und du kannst Gott bitten, um was du willst und du wirst es überkommen. Das ist eine Verheißung. Und Gott hat genau diesen Frieden für seine Gemeinde vorgesehen. Es ist der Hammer und es ist eine Gemeinschaft, wo der Heilige Geist initiiert. Die Voraussetzung ist, dass wir alle Gott kennen und ihn lieben. Dass unsere Beziehung okay ist mit ihm. Und wenn du dann auf einen anderen Menschen triffst, wo die Beziehung mit Jesus auch okay ist, dann verbindet sich das. Und es gibt eine extreme Dynamik. Gerade für Powerteams, so ein Segen, wenn ihr wöchentlich zusammenkommt und Gemeinschaft habt im Heiligen Geist. Das geht weit darüber aus, wie geht es dir, wie geht es mir. Komm, wir beten für dich. Es hat eine Tiefe, die dich nicht mehr loslässt, wenn du es mal erlebt hast. Auch für die verheiratet sind. Also das ist ja, ich glaube, da werden wir uns am meisten die Augen reiben, was wir da verschenken. Weil wenn du verheiratet bist, dann bist du ja schon eins mit einem Menschen auf dieser Welt. Und wenn du dich auch noch geistlich eins machst, dann kannst du effektiv bitten, um was du willst, und der Herr wird es dir geben. Wir haben jetzt gerade als Familie können die letzten zwei Tage für zwei Kranke einstehen. Es sind Leute krank geworden. Und ich merke, was das für eine Kraft hat. Das ist eine kleine Sache. Unsere Kinder sind noch nicht so gross. Man kann nicht stundenlang mit ihnen beten. Aber man kann sie versammeln, man kann ein Kreisli machen und für XY beten. Und der Herr erhört es. Weil wenn eine Familie eins ist, dann werden Gebete erhört. Wenn ein Powerteam eins ist, werden Gebete erhört. Wenn Freunde eins sind, werden Gebete erhört. Spürt ihr, was da für ein Segen drauf ist? Er sagt, darüber freue ich mich sehr, eben über die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Vollkommen, aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Christus. Hammer Bibelvers redet für sich selber. Jetzt möchte ich mit euch darüber reden, wie lösen wir Konflikt. Und der erste Punkt ist ganz einfach. Es steht im Hebräerbrief: Setzt alles daran, mit jedem Mensch Frieden zu haben, mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören, sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Erster Punkt ist, wenn möglich, lebt mit allen Menschen im Frieden. Und du kannst gerade das PowerPoint vorspulen, zwei, dreimal drücken. Die erste Frage, woher kommt denn überhaupt Streit? Streit ist etwas, das wir alle kennen. Streit ist etwas, das man den Menschen nicht lernen muss. Ich schmunzle immer aber am humanistischen Menschenbild, das eigentlich davon ausgeht, dass der Mensch im Kern gut ist, aber durch äußere Einflüsse wird er schlecht gemacht. Ja, er wird durch äußere Einflüsse sicher nicht besser gemacht, unbedingt momentan. Aber ich kann euch sagen, ich habe noch keinem von meinen Kindern müssen lernen, wie man streitet. Kinder, kommen wir mal zusammen, jetzt teach ich euch mal, wie wir einen richtigen Streit machen. Jetzt machen wir mal einen Fight. Was? Was muss ich machen? Die wissen das und wir alle wissen, wie man streitet. Es ist eine ganz einfache Sache. Wenn man in der Bibel anschaut, kommt man dieser Sache auf die Spur. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 10. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Das ist ein krasser Satz. He? Oder wenn man das Wort anschaut, dann heisst es aus der Geldliebe. Aus der Liebe zum Geld. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Jakobus 4, 1-3 sagt, wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Stellt die Frage auch. Kommt nicht alles daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ein weiterer Grund. Falsche Leidenschaft und Trieb. Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voll Neid, tödlichen Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr Gott nicht bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Also, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, dann kann man sagen, ein Streit ist eine Tatsache in unserem Leben, auf unserer Welt, überall findest du es. Und die Wurzel ist schlussendlich ein Egoismus. Es geht um mich, mich, meiner, ich will mehr haben. Ich suche meinen eigenen Vorteil. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Jesus uns lehrt. Er sagt, achte deinen Nächsten höher als dich selber. Überall dort, wo du deinen Vorteil rausziehen willst, dort ist es automatisch so, dass du in eine Streitsituation hineinkommst. Ob es nur in deinem Herz ist, du etwas beneidest, oder ob es eine tatsächliche, reale Sache ist, es wird Streit geben. Wir spielen die heisse FIFA auf unserer Xbox. Das einzige Spiel, das wir haben. Nein, wir haben noch ein Adventure, ist auch cool, da kann man sich bewegen. Aber die Kinder wollen einfach das FIFA spielen. Fußball, Fußball, Fußball. Und was ich beobachte, ohne Namen zu nennen, ist, dass der verliert, immer eine Ausrede hat. Ohne Witz. Die Spieler sind schuld. Der Controller geht nicht. Das Wetter ist nicht gut. Irgendetwas. Ein Flieger ist vorbeigeflogen. Und witzigerweise, meistens ist es so, es läuft in die Richtung, ich kann es noch stoppen. Und sie merken es an mich selber auch. Aber es würde in die Richtung laufen, dass der verliert, macht dem, der gewinnt, den Vorwurf. Dabei ist das eine technische Sache. Da hat es zwei Controller, ein Fernseher, ein Computerprogramm. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Kann an sich gar keinen Streit geben. Sogar die Fouls sind Zufall. Du kannst faulen, du kannst am Kaka die Rippe brechen, wenn du willst. Dann ist er out für eine Saison, oder? Ja, das kannst du nicht wirklich planen. Das ist ein blöder Zufall, wenn die Töckeli so ineinander reinrennen. Aber selbst dort kann es Streit geben. Und was ich einfach feststelle, ist, dass irgendwo in uns Menschen inne hockt. Und gerade bei den Kindern, und das ist eben schön an den Kindern, das Ehrliche, bei ihnen kommt es einfach Plätsch raus. Oder sie bringen dann Argument, wo du als Erwachsener weißt, nein, also wegen den Flügen war es nicht gewesen. Und den Controller können wir tauschen, der geht auch noch. Aber im Grunde genommen, wir Grossen denken immer noch genau gleich. Wir sagen es einfach ein bisschen anders. Wir bringen es anders über. Aber das ist genau das Problem, das eigentlich auf unsere menschliche Natur zielt, dass wir schöner, höher, schneller, weiter sein wollen und dass wir uns auf keinen Fall verletzen lassen wollen. Selbst wenn wir einem anderen etwas gönnen, gönnen wir ihm das nur so lange, wie er uns wohlgesinnt ist. Aber Jesus hat gesagt, schau, ich habe euch gelehrt, ihr sollt eure Feinde lieben. Weil eure Freunde zu lieben, das machen die Heiden auch, sind seine Worte. Für das brauchst du keinen Gott, dass du deine Freunde liebst. Aber Jesus hat gesagt, ich möchte, dass du sogar die liebst, die dir an den Kragen wollen. Und dort merken wir, dort sind wir am Ende unseres Lateins. Dort stellen wir ab, dort geht es nicht mehr. Keiner von uns hat die Kraft, sich auf die Nase herumtrampeln zu lassen und immer noch liebevoll zu sein. Es sei denn, dass der Geist Gottes dich echt erneuert hat und die Liebe von Gott in dir wohnt. Wenn es möglich ist, lebe mit allen Menschen in Frieden. Ich habe drei Fragen aufgeschrieben. Erstens, bist du bereit, loszulassen? Ich stelle immer wieder fest, wenn du nicht bereit bist, zu verlieren, kannst du auch nicht gewinnen. Wenn du nicht bereit bist, loszulassen, kannst du auch nichts empfangen. Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, zu vergeben? Bist du sogar bereit, auf dein Recht zu verzichten? Wenn ja, dann bist du sehr, sehr nah. Und dann würde ich sagen, du bist ein Mensch, der alles daran setzt, dass du im Frieden lebst mit deinen Mitmenschen. Was ist denn, wenn einem auf der Nase rumtanzt? Was ist denn, wenn du vergeben hast und du weißt aus der Bibel, man soll nicht einmal vergeben, man soll nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal, 70 Mal, und das ist eine symbolische Zahl für unendlich. Wie viel Mal soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich sündigt? Immer. Immer wieder. Was ist denn, wenn das ausgenutzt wird? Was ist denn, wenn die andere Person im Kern böse gesinnt ist dir gegenüber? Was ist denn, wenn jemand dich eigentlich am liebsten vernichten will? Das erste Mal, als ich Hass so wirklich gespürt habe, dass man auch hassen kann, war, vor Jahren habe ich in einer Gemeinde gedient und habe predigt. Und am Ende der Predigt kommt ein Typ auf mich zuzulaufen, hat rote Haare gehabt, aber nicht nur das, Feuerzünder rotes Gesicht. Und er hat gesagt, ich verfluche dich. Und er hat mich so gehasst. Und wenn er hätte können, hätte er mich abgemurkst. Und ich habe dann mich ein bisschen reflektiert, habe ich irgendetwas gesagt, das er hätte können aufregen oder so. Ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber ich habe in dem irgendeinen Knopf gedrückt. Irgendein Knopf ist gedrückt worden und der Hass ist ihm aufgestiegen. Und von dem Moment an weiss ich, es gibt Hass und es ist mir immer wieder begegnet. Gerade als Pastor, immer wieder kommen Leute und eigentlich hassen sie sich selber, aber irgendwann richtet sie das gegen die Autorität. Ist ein klassisches Muster, wenn du selber ein Chef bist, wenn du Verantwortung hast, wenn du irgendjemand drinstehst, wirst du Schläge müssen einstecken, die eigentlich gar nicht für dich gedacht waren. Aber weil sich die Rebellion automatisch gegen Autoritätspersonen richtet, jetzt habe ich gerade jemanden angeschaut, der Schule gibt, Lehrer Ihr seid wirklich auch in dem hinein. Die Eltern kommen auf euch los, weil sie mit den Kindern zu Schlag kommen. Die Kinder kommen auf euch los, weil sie mit der Schule zu Schlag kommen. Der Schulleiter kommt auf euch los, weil er ein Durcheinander hat im Schulhaus. Und es prasselt auf euch hinein. Da ist meine Frage, wie macht man das? Wie gehst du oder wie geht man damit um, wenn einem Unrecht da wird? Ist dann der christliche Ansatz vergeben, auf die Straße liegen und warten, bis ein LKW über einem überfährt? Wer glaubt das? Nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Weil ihr müsst wissen, wenn Jesus seine andere Backe angehebt hat, dann ist das nicht einfach so eine lauarme Reaktion gewesen, sondern das ist ein absolut krasses Statement gewesen. Weil wer würde, nachdem du ihm eine geschlagen hast, wo mehr Macht hat als du, sagen, okay, ich nehme die andere Seite auch noch. Durch die Handlung hat Jesus wollen, seinem Aggressor zeigen, dass er total neben der Schule liegt. Weil Jesus war nicht so ein friedlicher Mensch. Lesen wir mal Johannes. Er hat doch mal mit den Peitschen hat er doch mal Taubenhändler aus dem Tempel getrieben. Wir kennen die Stelle, sonst lesen sie mal nach. Und das Witzige, was man jetzt so überliest, damit, er hat nicht einfach Peitschen im Hosensack gehabt, wo er sich aufgeregt hat, hat er sie gezuckt. Es heisst, Jesus ist dort geguckt und hat sich eine Peitsche geknüpft. Ah, der hätte ich nicht dabei sein wollen. Jesus geht in den Tempel, macht sich ein Bild über die Situation, dann sitzt er an, knüpft sich gemütliche Peitschen, oder? Und dann fängt er an, die Jungs rauszutreiben. Also so ist es nicht, dass Jesus einig ist, der jedes Unrecht einfach hingenommen hat. Er hat aber das Unrecht hingenommen, das gegen ihn gegangen ist. Das hat er hingenommen. Aber er hat sich eingesetzt auch für die anderen. Wo er gesagt hat, schau, wenn dich einer bittet, eine Meile mit dir zu gehen, gang zwei Meilen. Das hat auch so Geschichten hinter. Damals in der römischen Provinz, was ja Israel dort war, ist ja unter römischer Herrschaft gestanden, haben sich die Römer echt wie die Herren aufgeführt. Und es hat so ein Gesetz gegeben, wenn ein Legionär kommt mit seinem ganzen Bagage, mit seinem ganzen Gepäck und so, dann hat er irgendeinen Zivilist dürfen, auswählen, sagen Marcel, komm mit mir mit. Und dann hat er müssen widerstandslos, egal was er gerade gemacht hat, hat er müssen mit mir mitkommen und das Zeug eine Meile tragen, wie weit auch immer. Sagen wir mal eine Meile, oder? Ja gut, wenn der Marcel nach einer Meile zu mir sagt, du, guter Soldat, ich mache noch mal eine. Dann ist doch das eine Hammerbotschaft, oder? Dann ist das nicht einfach ein weiches Nagen. Somit, wie gehen wir damit um, wenn wir ungerecht behandelt werden? Oder wenn echte Bosheiten gegen uns geschmiedet werden? Das Prinzip bleibt sich gleich. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nur 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Der springende Punkt ist der, dass du die Person im Herzen freisprichst und loslässt. Über die Sache kann man vielleicht, wenn es sich ergibt, später reden. Und du kannst einem Menschen auch erst Vergebung zusprechen, wenn er einsichtig war. Wenn ich dir mein Auto auslehne und du fährst es zu Schrott, dann finde ich das nicht cool. Und wenn nachher sagst, ja du, es war eigentlich deine Schuld, ich wollte es gar nicht wählen, dann regt es mich noch mehr auf und dann brauche ich vielleicht einen Moment. Aber ich weiss genau, wie falsch dass du mich auch würdest behandeln, ich muss dich entlassen in meinem Herz. Ich darf das nicht wieder dich tragen. Ich würde dir aber auch nicht sagen, schon gut. Das ist dann die andere Reaktion, wo man schon gut. Wir reden nicht schon gut. Nein, ist eben nicht gut. Gut ist es erst, wenn der mein Auto verschrottet hat, auf den Knie ankreucht und mir die Ferrari-Schlüssel getan. Nein. Gut ist es erst, wenn der mir das Auto verschrottet hat, sich entschuldigt und einsichtig ist. Dann kann ich ihn entlassen. Dann kann ich sagen, okay, vergeben. Wir vergessen es. Aber du kannst Vergebung nicht aussprechen, oberflächlich, wenn der andere nicht bereit ist. Verstehen Sie den Punkt? Oftmals tut man zu schnell vergeben. Ja, ist der vergeben. Nein, ist nicht vergeben. Vergeben, vergessen ist es erst, wenn der andere einsichtig ist. Aber du haltest in seinem Herz nicht gegen ihn. Verstehen Sie den Unterschied? Ich mache euch ein Beispiel. Ich habe einmal eine Frau gebeten, nicht mehr in unsere Church zu kommen. Weil sie integriert hat. Nicht integriert, das Gegenteil. Integriert. Intrigen, Intrigen, überall, geh um und erzähl über den schlecht und über den und alles und das Riesenchaos. Dass ich bitte, weißt, und dann hat sie gesagt, und eure Leiter finde ich auch blöd. Dann habe ich gesagt, weißt, such dir doch einen Kirche, wo du hinter den Leuten stehen kannst. Oder? Such dir doch einfach einen Pässer, wo du vertrauen kannst. Faire Sache, sagt die Bibel übrigens auch. Susi ist Zeuge. Die Person ist eben vor 3/4 Jahren wieder mal da reingelaufen, oder? Und das erste, was ich mache, ich nehme sie in den Arm, oder? Ich habe vergessen, dass ich sie zurechtweisen musste. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich die Person wieder gesehen habe. Wenn ich aber ein bisschen länger nachstudiert habe, ist mir dann schon in oh, hallo, nein, da hat sie ja Geschichte dahinter. Aber das meine ich mit im Herzen loslassen. Das Problem ist nach wie vor nicht gelöst. Sie können nicht in unsere Church hineinkommen. Und jetzt einfach so, ja, ist schon gut, ist schon gut. Nein, ist nicht gut. Es müsste angeschaut werden, was dort falsch gelaufen ist. Und es müsste die Verantwortung übernommen werden, damit es schon gut ist. Das ist der grosse Unterschied, ob du im Herzen etwas loslässt und halt damit rechnest oder das Problem nicht kannst lösen, aber gleich entspannt bist. Oder ob du erst kannst vergeben, wenn der andere auf den Knie angekrochen kommt. Und das ist falsch. Jesus sagt, sei einer, der gern vergibt. Mal das zu dem Punkt. Dann gehen wir weiter. Punkt 2. Kritik ist wie Gift. Sei vorsichtig damit. Kritik ist wie Gift. Aber Gift kann auch Medizin sein. Oder? Also wenn du einen impfst, dann gibst du ihm ja eine Mikromenge von dem Gift. Ich kann nicht einfach sagen, Kritik ist partout schlecht. Jesus hat seine Jünger kritisiert. Ohne Kritik wird es schwierig, überhaupt zu wachsen. Aber seid dir bewusst, sobald du einen Menschen kritisierst, kommst du mit dem Giftmischer. Da langst du in den Giftschrank und nimmst das schwarze Fläschchen mit dem Kreuz drauf und gießest es aus. Und das musst du wissen, weil es wird die Wirkung haben. Aber bevor wir in die Kritik reinkommen... Entschuldigung. Ich bin immer noch ein bisschen verkältet. Bevor wir in die Kritik reinkommen, etwas, was noch schlimmer ist. Gerücht. Gerücht. Das ist der Killer von der Einheit schlechthin. Eine Geschichte... Ein Pfarrer auf dem Land hat immer sein Bestes gegeben, aber er hatte eine Frau gehabt. Die hat ihn überhaupt nicht mögen. Und sie hat alles daran getan, um ihn zu sabotieren. Und unser lieber Pfarrer, der hat einfach sein Bestes gegeben, hat das ignoriert und ist weiter auf die Kanzel gestiegen, hat predigt, hat seine Schäfli geschaut. Aber die Frau hat schon das halbe Dorf im Sack gehabt und weit drüber aus. Hat die mit ihren Lügen und ihren Gerüchten, die sie über den Pfarrer in die Luft gesetzt hat, eine schlechte Stimmung gemacht. Und eines Tages ist sie wieder bei ihm im Gottesdienst und er predigt. Und der Heilige Geist überführt sie. Und sie klappt zusammen und stellt fest, hey, das war gar nicht okay, was ich gemacht habe. Ich hätte gar nicht dürfen hinterher reden über den. Ich habe den ja sabotiert. Sie geht zu dem Pfarrer ran und bittet um Vergebung. Und jetzt kommt eben wieder der andere Punkt, den ich euch vorher gesagt habe. Der Pfarrer hat wahrscheinlich deren schon längstens losgelassen im Herz. Aber er hat etwas gemacht. Er hat ein Küssi genommen. Ein Küssi. Und ist mit der auf den Kirchenturm, auf der obersten Spitze vom Kirchenturm. Er hat das Messer genommen und hat das Küssi aufgeschnitten. Und hat die Federn, die im Küssi waren, in den Wind hineingetan. Und hat ihr gesagt, schau, gute Frau, ich habe dir schon vergeben. Aber so wie die Federn vom Wind ins ganze Land gedreht werden, so sind bereits deine bösen Gerüchte im Land und niemand kann die mehr dementieren. Die Geschichte habe ich mal gelesen. Ich finde es eine Hammergeschichte, weil sie sagt, dass du ein Wort, das du ausgesprochen hast, schwer rückgängig kannst machen. Darum Regeln. Sag nichts über Drittpersonen, ohne dass du ihnen das selber auch sagst. Wenn ihr diese Regeln beachtet, dann sind ihr echte Friedensstifter. Weil das wird nicht beachtet. Der Mensch will immer über Abwesende reden. Immer. Es ist doch extrem spannend. Und in verschiedenen Facetten tarnt. Die christlichste ist das Gebetsanliegen austauschen. Was ist das Gebetsanliegen aus? Nein. Die Haltung muss immer sein. Und das ist nicht immer einfach, aber die Haltung muss immer sein. Wenn ich über jemanden drittes etwas muss besprechen muss, wenn es nötig ist, muss ich es so machen, dass die Person informiert ist, dass ich das sage oder ihr das nichts ausmachen oder spätestens im Nachhinein informieren. Die meisten Konflikte, Organisationen, Kirchen etc. könntest du so eigentlich am Schopf packen, wenn das bewahrheitet wäre. Weil meistens redet man etwas über irgendjemanden. Schlecht natürlich, oder? Und vielleicht stimmt es auch. Wenn es stimmt und man hat nur darüber geredet, hat es gar niemandem etwas geholfen. Aber wirklich gar niemandem, nur am Teufel. Wenn es stimmt und man hat darüber geredet, dann muss man, und auf das komme ich nachher, den Brüder in Liebe darauf hinweisen oder die Schwester. Wenn es nicht stimmt, ist es noch schlimmer, dass man es überhaupt sagt. Versteht ihr den Punkt? Also, die Regel, sage nichts über drei Personen, ohne dass du ihnen das auch selber sagst. Wie gehen wir dann um, wenn es Kritik gibt? Da hat Jesus wirklich einen ganz klaren Marschplan vorgegeben. Und wenn man den beachtet, dann kommt es gut. Er sagt, sündigt aber ein Bruder an dir. Also er geht schon mal davon aus, dass es passiert. Wir wissen, er war ja mit seinen 12 Jüngern unterwegs gewesen. Und die haben ja ständig einen Streit gehabt miteinander. Die haben darüber gestritten, wer ist der Beste. Nachher sind sie zu Jesus gekommen, haben sie sich geschämt, oder? weil er hat sie durchschaut. Dann haben sie darüber geschrieben, wer darf denn im Himmel zu der Rechten von Jesus sitzen? Sehr ein cooler Streit, oder? Sehr ein cooler Streit. Also Jesus hat genau gewusst, um was es geht. Und er hat gewusst, dass auch in den frommsten Kreisen wird es so sein, selbst bei den erlösesten Heiligen, wird es so sein, dass dann und wenn ein Bruder oder eine Schwester gegen einen anderen sündigt, oder? Okay, jetzt, wenn das dir passiert ist. Erstens, sagt Jesus, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen oder Schwester, ist ja klar, oder? Also erster Schritt, und das könnt ihr anwenden in der Church, im Reich Gottes, ist das eigentlich ausgelegt. Aber das Prinzip gilt überall, auch mit Menschen, die Gott nicht kennen. Der erste Punkt ist, wenn du Kritik hast an jemanden, wenn dich jemand aufregt, wenn dich jemand unfair behandelt, such einen guten Moment und sag es der Person unter zwei Augen, und zwar bevor du was gemacht hast, mit Dritten darüber geredet hast. Weil normalerweise will man sich ja dann Luft verschaffen, oder? Und sucht einfach irgendwie noch einen, oder? Zum darüber reden. Erstens, du gehst zu dieser Person an und tust ihn zurechtweisen, also in Liebe, oder? Wenn er dann auf dich hört und wenn er jemanden zurechtweisen, das ist ein bisschen ein hartes Wort, oder wenn er jemanden korrigieren will, dann ist es am besten, wenn er wüsste, dass ihr auch Fehler gemacht habt. Also ich habe den schnellsten Streit bei meiner Familie, in meinen Kindern, kann ich dann schlichten, und übrigens auch bei mir selber, wenn ich mich frage, was ist denn mein Fehler? Was hätte ich dann besser machen können? Und das ist sehr oft gut, wenn man mit dem anfängt. Wenn dein Bruder darauf einsteigt, hast du ihn gewonnen. Wenn er nicht auf dich hört und die Sache ist dramatisch, du kannst sie nicht einfach unter den Tisch spülen, weil du kannst ihn loslassen, aber Vergebung, wirkliche Vergebung ist nicht zwischen euch, Versöhnung. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm zwei oder drei Freunde mit. Und sagst, hey, Max, Karl, whatever, wenn jemand direkt ansprechen hier drin. Victor, ich war bei dir vor zwei Wochen, ich habe das Thema angesprochen und du hast gesagt, das hast mich abgewiesen. Ich habe zwei Freunde dabei, die es ähnlich sehen. Los auf uns. Gerade in den Kirchen ist das extrem wichtig. In der Church haben wir den Vorteil, dass wir nicht im Wilden Westen sind oder nicht sollten sein, dass wir eine gewisse Autorität und Hierarchie haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Leiterschaft bedeutet Schutz. Ein Leiter ist nicht einer, der befällt und Kommandos rausgibt, sondern ein Leiter ist übrigens wie auch ein guter Vater, einer, der einen Schutz bietet, damit sich Kind oder Church kann gut entwickeln. Und ein Pastor, ein Leiter, in der Bibel auch Aufseher oder Ältester genannt, unsere Aufgabe in der Leitung der City Church ist es, den Kirchen einen Schutz zu geben, damit sich jeder Einzelne gut entwickeln kann. Oder? Also du nimmst einen mit, Und gehst wieder zu dieser Person. Vielleicht aus dem Power-Team. Und ihr redet unter Freunden und Brüdern. Vielleicht löst sich's dann auf. Wenn du aber merkst, dass er hartnäckig sich verweigert, jeden guten Ratschlag, dann ist es wichtig, dass du zu der Gemeindeleitung gehst. Oder in deinem Betrieb, auf dem Job, musst du es selber herausfinden. Ob das mit diesen zwei Zeugen so gut ist auf dem Job, weiss ich nicht. Da würde ich dann wahrscheinlich eher direkt zum Vorgesetzten gehen und ein Trüegespräch abpendeln. Oder? Anpeilen, meine ich. Jetzt, wenn er nicht auf die Gemeinde hört, dann nachher heisst es, du musst ihn anschauen wie einen Heid und wie einen Zöllner. Oder? Jetzt hat es zwei Seiten, oder? Ein Heide und ein Zöllner war für die Juden eigentlich nichts Cooles gewesen. Aber wir wissen ja, wem Gottes Liebe gilt. Wem? Der Heide und der Zöllner. Oder? Auch da kommst du nicht drum herum, du wirst ihn nicht können verachten. Du wirst von Gott nie ein Recht bekommen, um ihn zu verachten, sondern wirst eine Aufforderung bekommen, um die Person zu lieben. Es ist aber durchaus möglich, dass du dich trennst von dieser Person. Und es ist auch unbedingt nötig, dass in einer Church Leute auch ausgeschlossen werden können. Wenn das nicht möglich ist, man sagt, ja, wir sind ja alle Christen, wir haben ja alle lieb, dann nachher ist das überhaupt nicht im Sinn von Jesus Christus. Wir haben uns alle lieb, aber wir haben auch ein Ziel. Und wir müssen uns verbünden, für die Einheit, das Evangelium zu verbreiten. Und wir dürfen uns nicht verbünden gegen Einzelpersonen. Kritik wirkt wie Gift. Sei vorsichtig damit. Ich sage nicht, übe keine Kritik. Es braucht Kritik. Auch Leiter brauchen Kritik. Wir alle brauchen Kritik. Es ist nicht durchaus schlecht. Mich freut es, wenn mich jemand zurechtweisen kann und er hat Recht. Dann freut es mich immer. Ich freue mich generell immer. Ich glaube, die mich kennen, können es bestätigen, wenn der Fehler bei mir liegt. Dann freut es mich, weil dann kann ich es lösen. Für mich ist es immer blöd, wenn der Fehler beim anderen liegt. Weil jetzt sind meine Ärmel zu kurz. Da kann nur Gott eingreifen. Halleluja. Dritter Punkt. Sei ein Friedensstifter. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Wenn wir uns das alle zu Herzen nehmen und sagen, ja, wir wollen Friedensstifter sein, wir wollen in den brenzligen Situationen uns fragen, was würde Jesus tun? Wir lassen uns nicht unnötig auf dem Kopf herumtrampeln und werden wehrlose Opfer, sondern wir handeln nach dem Maßstab vom Reich Gottes. Mit Liebe, Kraft und Autorität. Dann wird Gottes Geist unter uns wohnen. Und es wird ein Frieden und eine Ordnung sein, wo die Menschen nur so richtig anzieht. Jemand hat mir gesagt, als letztens zum Glauben kam, hat gesagt, schau, ich finde es der Hammer da bei euch, ich kann mein Zeug einfach rumliegen lassen. Ich kann euch vertrauen, oder? Und wenn du ein Friedensstifter bist, dann machst du dich nicht eins gegen etwas, gegen ein Problem, sondern wenn du ein Friedensstifter bist, machst du dich eins für Jesus Christus. Du machst dich eins, um das Problem zu lösen, wenn es an dich herankommt. Und das wirst du machen, wenn du selber versöhnt bist mit Gott. Dann ist dir das grösste Anliegen, dass die Leute untereinander auch versöhnt sind. Und wenn du versöhnt bist mit Gott, wirst du versöhnt sein mit den Menschen. Und das wird eine extreme Power haben. Halleluja. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich will jetzt einfach rasch öffnen. Ich will noch mindestens zwei Fragen, würde ich gerne noch reinnehmen. Sachen, die noch durch den Kopf gehen. Und nachher würden wir ins Abendmahl reingehen. Wenn irgendjemand eine Frage hat.
Du erlebst etwas und jemand nervt dich mega. Und dann hast du den Drang, dass jemandem zu sagen, zu jemandem sagen, oh, weisst du jetzt den? Und jetzt weisst du, das solltest du jetzt nicht. Jetzt bringst du das Gefühl Jesus oder was machst du jetzt? Zuerst einfach mal mit dieser Wut oder Enttäuschung.
Ich glaube, Gott gibt jedem von uns wirklich tiefe Verbündete, wo wir etwas abladen können. Aber wenn du der falschen Person sagst, dann nachher tust du das Bild von der Person, die du mit einbeziehst, verändern über die dritte Person. Und das ist die Sünde. Oder wenn jemand zu mir kommt und über einen anderen schlecht redet, dann kommt es mir vor, wie wenn einer seinen ganzen Müll in meinen Garten kippen würde. Weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, du hast gewusst, XY und das, oder? Dann verändert das nachher mein Bild über die Person. Ob ich das will oder nicht. Und ich muss es nachher dieser Sache nachgehen, stimmt es oder stimmt es nicht. Also ich glaube wirklich, dass Gott einem Mann und Frau, ob verheiratet oder Single, einen kleinen Kreis von Freunden gibt, wo man ungefiltert reden kann, wo die Meinung über die andere Person nicht geprägt wird. Das glaube ich. Aber auch da ist es wirklich einfach daran, dass man den Heiligen Geist fragt, mit wem rede ich darüber. Und vor allem auch da gilt, rede zuerst mit Gott über Menschen, bevor du mit Menschen direkt redest. Ja. Coole Frage. Ist noch mal irgendeine coole Frage im Raum?
Es geht schon fast in das rein. Aber was macht man, wenn eben andere kommen und den Müll möchten abladen bei dir? Das heißt, einfach Stopp und wenn sie weitermachen?
Das ist eben das Üble, oder? Das ist mir ein bisschen passiert, oder? Und das ist wirklich perfid, weil du merkst es erst, wenn es spät ist, meistens, oder? Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass so Müllkippers in unserem Leben, wo den Müll deponieren wollen, dass man ihnen die Maßstäbe vom Reich Gottes erklärt. Und im Grunde genommen am liebsten stoppen. Es kann eine echte Note dahinter sein, weißt du? Es muss nicht unbedingt böses Gerede sein. Es kann eine echte Note sein und ein Vertrauen zu dir, oder? Im positiven Sinn. Aber dann musst du unbedingt Matthäus 18 lehren. Du musst sagen, schau, ich höre dir gerne zu, aber unter der Bedingung, dass du nachher zu dieser Person XY gehst und das bereinigen tust. Und das funktioniert. Das funktioniert. Und dann haben wir eigentlich einen zweifachen Nutzen. Wir sind eigentlich, das hat Jesus auch gemacht. Sein Training war immer mitten im Leben. Er war nicht ein Theoretiker, sondern dann, wenn das Problem auftaucht ist, dann hat er geteacht. Ja. Ist beantwortet? Cool. Ist noch mal eine Frage?
Was ist, wenn Leute mit Sucht zu einem kommen und man irgendwie merkt, man kann die Sucht ja nicht einfach so beheben? Und dass man dann wie aber auch nicht einen Hass auf Person bekommt, sondern einen Hass darauf, wieso dass er in dieser Sucht drin ist.
Also ich versuche es so zu beantworten, wenn du jemanden verändern willst, aber der ist resistent. Oder? Ja, das ist eigentlich oft so. Also das wäre auch mal ein cooles Thema, weißt du, wie zum Beispiel, was sind die besten Tipps, oder, zum die eigene Frau verändern. Und es läuft immer über das eigene Herz, es gibt keinen Umweg. Aber jetzt bei diesen Personen, ich meine, da muss ich auch Folgendes sagen, wir sind nicht der Heilige Geist. Ich bin offen für alle Leute, weißt du, und ich will das Evangelium allen verkündigen. Aber ich weiss es von Jesus, dass der Boden unterschiedlich ist. Er ist unterschiedlich. Bei der einen fällt er auf einen Asphalt und wird gerade weggepickt. Bei der anderen geht es auf einen Dornen und dann geht er schnell auf und du hast Hoffnung und meinst, alles ist gut und sobald es ein Problem gibt, tack, sind sie weg. Oder? Und dann gibt es noch den guten, fruchtbaren Boden und dort geht es auf. Und ich bin der Meinung, dass ein Mensch verschiedene Saisons durchmacht. Weißt? Dass wir nicht einfach jetzt ein Dornenboden sind oder ein guten. Ich glaube, dass Leute verschiedene Saisons haben. Und es läuft immer über das eigene Herz. Es gibt keinen Umweg. Aber jetzt bei diesen Personen, ich meine, da muss ich auch Folgendes sagen. Wir sind nicht der Heilige Geist. Ich bin offen für alle Leute, weißt du? Und ich will das Evangelium allen verkündigen. Aber ich weiss es von Jesus, dass der Boden unterschiedlich ist. Er ist unterschiedlich. Bei der einen fällt er auf einen Asphalt.